Herzlich willkommen hier in der OT-Blase, dem Lab-Podcast. Heute mit einem wunderbaren Thema. Das hier ist der Dominik.
Moin.
Das bin ich, der Lukas. Und heute haben wir was Tolles für euch vorbereitet. Und zwar, was dürfen Lore? Was genau dahinter steckt, hinter diesem Titel, das erfahrt ihr gleich. Aber ein wichtiger Punkt, den ich nochmal ankündigen möchte. Wir haben es gerade in der Instagram-Story mitgeteilt. Mhm. Wir haben ja sogenannte Clips, weil es wurde uns schon des Öfteren mal herangetragen, dass unsere Videos, unsere Podcasts ja relativ lang sind. Das bedeutet, dass auch einerseits natürlich dauert es sehr, sehr lange, sich so eine Folge anzugucken. Und zweitens gehen natürlich auch oft so eigentlich ganz coole Informationen so ein bisschen im ganzen Gemenge unter. Und wir haben uns überlegt, was machen wir? Und die Lösung ist, wir suchen einfach nach ganz interessanten kleinen Clips in unseren alten Folgen und schauen mal, ob die vielleicht dann nochmal neu verwertet werden als vollwertiges Video. Das heißt, ihr seid jetzt auch ein bisschen mit gefragt, wenn ihr irgendwie eine Folge im Kopf hattet und sagt irgendwie, da war was richtig Geiles mit dabei, schreibt uns das einfach, schickt uns am besten dann einfach einen Timecode mit dazu oder sagt uns einfach, was ungefähr Thema war, dann ja, finden wir das vielleicht.
Schreibt es einfach unter dem jeweiligen Video einfach mit als Kommentar, das geht natürlich auch. Und natürlich noch ganz schnell, weil es schon mal gefragt wurde, wegen den Audio-Versionen unserer Podcasts, wir sind momentan ein klein bisschen am Umstrukturieren intern und deswegen sind momentan die Audio-Versionen ein klein bisschen erliegen gekommen sozusagen.
Ja.
Und wir arbeiten so schnell es geht daran, die euch wieder zu bringen. Normalerweise findet ihr uns ja wie gehabt auf Spotify und iTunes unter dem Pendant Podcast. Da wird es wahrscheinlich jetzt bald irgendwelche Änderungen geben, aber da sagen wir auf jeden Fall euch, so früh es geht, was das ist.
Dominik, hat ja diesmal, weil wir machen ziemlich oft so, dass wir quasi Themen dann jeweils vorschlagen. Das letzte wunderbare Thema, was ist besser, Klamotte oder Spiel, das war mein Thema. Und das jetzige Thema, das hat der Dominik vorgeschlagen.
Genau, denn vor kurzem gab es eine sehr interessante Diskussion in der Witcher-Lab-Szene. Und zwar war das Thema da konkret weibliche Witcher. Denn es ist folgendermaßen, für die jetzt die Witcher-Lore nicht kennen, beziehungsweise wir kennen die Witcher-Lore jetzt auch nicht so tief, eigentlich nur diesen Fakt. Und natürlich sind alle Witcher-Lapper da draußen, die das jetzt hören oder sehen, eingeladen, uns zu korrigieren oder ihren Senf dazuzugeben. Ihr seid da auf jeden Fall mehr die Profis. Wie dem auch sei, per Lore ist es so, dass Frauen nicht Witcher werden können. Denn es ist so, dass die sich einer bestimmten Prozedur unterziehen, jedes Mal in ihrer Prüfung irgendeinen alchemistischen Kram in sich reinnehmen, mutieren und bumzack, Witcher werden. Und das überleben Frauen nicht, per Lore. Jetzt ist es aber natürlich so, dass Frauen im Lab Bock haben, Witcher zu spielen. Und dementsprechend gab es dann halt eine Diskussion, wie krass man diesen doch sehr exklusiven Aspekt der Lore quasi im Lab durchzieht. Und das fand ich ehrlich gesagt so interessant, weil wir sind ja auch Teil einer relativ klar definierten Lore-Welt mit unseren Warhammer-Charakteren.
Genau.
Ja. Dass wir uns einfach mal zusammensetzen und ein bisschen darüber quatschen, was für und Widers jetzt Nicht-Lab-Lores im Lab haben, beziehungsweise die Umsetzung davon. Und wie man vielleicht da so einen guten Mittelweg finden könnte, um quasi eine gewisse Offenheit zuzulassen, gleichzeitig trotzdem nicht unbedingt loregerecht, aber die Lore nicht wirklich zerstückelt und auseinandernimmt. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Also wichtig ist, vorher natürlich zu sagen, das ist wichtig, wir reden jetzt speziell über Nicht-Lab-Lore. Also jede Form von Lore, die nicht im Lab entstanden ist.
Das heißt eigentlich, also was gäbe es denn im Lab, was kommt häufig vor? DSA, es kommt vor, vielleicht Herr der Ringe, wobei jetzt auch nicht so super häufig.
Ja, wobei Elfenlager,
Alping
ist zum Beispiel, hat einen großen Herr der Ringe Elfenanteil.
Durchaus vielleicht sowas wie Dungeons and Dragons, dann gibt es Warhammer, ist glaube ich sehr populär, genauso wie Witcher derzeit.
Genau.
Und warum fällt mir jetzt gerade nichts ein? Mit Sicherheit noch wesentlich mehr. Also vor allem Fantasy, muss man auch sagen.
Super viel, ja. Und vor allem Endzeit, da haben wir Mad Max,
ja, gut,
Sachen, da haben wir Fallout inspirierte Sachen, sogar Sachen, die teilweise wirklich aus dem Fallout-Universum stammen.
Wobei man da sagen muss, also ich glaube, dass wir können auch gerne drüber diskutieren, über den Fakt, aber ich werfe jetzt einfach mal die Meinung rein, dass, glaube ich, in der Endzeit viel, viel, viel mehr möglich ist und eigentlich auf das meiste komplett geschissen ja, wird, was so Lore angeht.
Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass die Lores gerade aus Endzeit-Franchises jetzt nicht so ultra krass strikt geschrieben ist. Also
ja, und du meistens ja auch nicht eins zu eins eine Gruppierung nachspielt, ja, sondern meistens
dann irgendwie... Das gab's ja früher, die Armee des Stahls war...
Ja, aber die war inspiriert, war nicht, aber eins zu eins die Umsetzung davon. Ja, allein richtig? Schon wegen markenrechtlichen Gründen war das natürlich ja, nicht. Also es war immer inspiriert, ja. Es war nie... Also
wie gesagt, da weißt du wahrscheinlich da weißt du wahrscheinlich besser. Ja, aber ja, wie gesagt, es gibt ja auch im LARP schon sehr, sehr vielschichtige und sehr, sehr großumfangmäßige Lore-Sachen, wie zum Beispiel Mythodea. Da haben zum Beispiel Skald jetzt sogar angefangen, eine Videoserie über die Lore von Mythodea rauszubringen, wo sie quasi die Lore mit erklären. Also da muss man halt immer so ein bisschen stark differenzieren, weil LARP-Lore ja auch immer so ein bisschen mit den Eigenheiten vom LARP im Hinterkopf erschellt wird.
Ja, genau. Und als drittes würde ich sogar sagen, was ich auch sehr gerne diskutieren würde, sind vor allen Dingen halt historische Vorbilder. Das ist halt eigentlich auch eine gewisse Lore.
Real-Lore. Real-historische Lore.
Weil es gibt natürlich sehr, sehr viele, also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Norrelack, das ist das, sag jetzt einfach mal, Wikingerlager vom Epic Empires. Ja, ich nenne es jetzt einfach so, damit auch die Zuschauer, Nordmannlager, von mir aus, was auch immer, auf jeden Fall die, so wie ich das mitbekommen habe, das ist immer meine Wahrnehmung, wie ich das sehe, ich das gecheckt habe. Ist das so, dass die dann doch relativ krass schauen, was halt wirklich tatsächlich ausgegraben worden ist, genau, was halt gefunden worden ist, was ist ausgegraben. In dem Sinne, also was ist quasi nach dem jetzigen wissenschaftlichen Stand tatsächlich in dieser Kultur, die dort damals gelebt hat,
genau,
wirklich, was hat da wirklich existiert und was ist quasi einfach nur Fantasy und diese Fantasy-Elemente sollten da halt dann weniger quasi vorkommen. Und da gibt es natürlich ganz viele andere.
Da gibt es tausende von Ansätzen.
Zum Beispiel da ein großes Thema, ohne das jetzt komplett zu diskutieren, aber erstmal anzuteasern für die spätere Folge zum Beispiel, sollte es weibliche Ritter geben. Ist quasi war nämlich ein Thema, das kam nämlich noch vor den weiblichen Witchern.
Ja, das ist
nämlich dieses Ritterthema.
Das ist so ein Dauerthema. Ich meine, es gab ja auch, deswegen gab es ja vor kurzem, vor etwas längerem, die Umfrage Frauen in Rüstungen, die jetzt leider abgelaufen ist, aber wir haben ja vor kurzem sogar nochmal eine Anfrage bekommen von Seiten unserer Zuschauer. Und diese Frage ist immer präsent gewesen.
Ja.
Dieses, wir sind Frauen in Rüstungen in Ordnung, weil es dann immer diese ganz seltsamen Histo-Leute gibt, die dann sagen, das geht nicht.
Noch eine Sache, wichtige Sache, noch ein Disclaimer. Die Sache ist, wir reden jetzt wahrscheinlich sehr viel über Lores. Vielleicht teilweise auch um die Inhalte darum oder um Geschichte oder was auch immer. Wir kennen uns nicht im Detail mit allem aus, was so existiert.
Nee.
Das heißt aber, uns geht es vor allen Dingen um das Prinzip, einfach darüber zu diskutieren, weniger darum, ob jetzt das konkrete Beispiel.
Ja.
Wie gesagt, das,
Leute,
also, das
sind,
ist
ihr
so
seid
ein
alle
schwierig.
Eingeladen, quasi uns zu korrigieren, wenn wir irgendwelche wirklich harten Fehler machen. Wie gesagt, wir können halt auch nicht alles wissen. Die Sache ist die, das finde ich ehrlich gesagt auch, warum ich das eine sehr interessante Frage finde.
Ja.
Die Rollenspielszene, ist jetzt scheißegal, ob das LARP oder Pen and Paper ist, hat diesen inhärenten Drang, immer wieder irgendwelche coolen Franchises für das Rollenspiel quasi einzubinden.
Ja.
Fluch
der Karibik.
Fluch der Karibik, ja genau, aber das ist überall so. Ich meine, zum Beispiel Pen and Paper, ich kriege das ja immer noch mit, weil ich ja immer wieder die Gruppen mir anschaue, würde ich 50 Cent bekommen für jedes Mal, wo irgendjemand schreibt, hey, wie kann man denn, füge gerade das aktuell trendige Franchise, was durch eine Serie oder durch einen Film groß gemacht wurde, ein in einem Pen and Paper umsetzen, dann würden wir hier auf einer vergoldeten Couch sitzen. Weil Das scheint so ein Drang zu sein. Und das passiert
ja, aber kann ich nachvollziehen. So. Also ich muss sagen, das, was du angesprochen hast, das denke ich mir teilweise jedes Mal, wenn ich mir irgendwie The Expanse angucke. Oder Snowpiercer, denke ich auch mal, ey, wie
oder,
kann man daraus
ein Peaky Blinders.
Ja gut, Peaky Blinders ist dann wirklich dann Lachpart gewesen. Ne?
Ja. Also ich denke mal, wir fangen am besten an, so ein bisschen über das Für und Wider zu sprechen. Was für Vor- und Nachteile haben strikt durchgesetzte Lores im Lab.
Also erstmal, ich würde erstmal ganz klar sagen, ein Beispiel von Warhammer Imperium zum Beispiel, weil ich es am besten sagen kann,
ja. Dass
es natürlich erstmal geil ist, einen Rahmen zu haben. Einen Rahmen zu haben, wo sich jeder dran erstmal richten kann. Das kann man nachlesen. Das heißt, jeder quasi Neuling hat eine Grundlage. Das sind meistens dann irgendwelche Bücher oder Spiele oder was auch immer.
Das wäre mein erster Punkt auch gewesen. Informationen sind zentral erhältlich.
Genau.
Es ist nicht so, dass du in super vielen Gruppen nachfragen musst, sondern du fragst dich, okay, wie ist das und das? Und jemand schickt dir ein PDF vom, keine Ahnung, von einem Regelwerk, von einem Lorebuch, von irgendetwas, was gerade, was Grundlage davon ist.
Und das Geile ist zum Beispiel, wenn man das mal wirklich als Beispiel nimmt, also das Imperium, wenn du jetzt einen Typen hast, ne, der wirklich jetzt, sagen wir mal, der wäre jetzt einfach ein kompletter Lab-Neuling.
Ja.
Und der kennt sich dann wirklich mit den Farben aus und der geht dann das erste Mal auf einen Lab irgendwie ins Imperiumslager oder so.
Ja.
Und sieht dann die ganzen Farben der einzelnen Regimenter, der einzelnen Provinzen und kann die zuordnen und kennt sogar die Hintergründe davon. Das heißt, ich habe eine Vorstellung, ich habe es als Tabletop gespielt oder bei Witcher habe ich es vielleicht dann als Computerspiel gespielt und kenne mich dann schon ein bisschen aus, weil ich mich vielleicht reingearbeitet habe, gehe dann auf eine Con und kann schon mit diesem Wissen komplett in die Welt eintauchen, weil ich weiß, dass die ganzen Leute, die kennen auch quasi diese Grundlagen und wir spielen nach denselben Regeln, wir
das
spielen in derselben Welt.
Das wäre auch mein Punkt gewesen, Punkt 2. Man bekommt ein intuitives Verständnis für die Welt und die Mitspieler, welches so ein bisschen wie das intuitive Verständnis, was man auch in der realen Welt hat.
Ja.
So, wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz, ganz, ganz komisches Beispiel, ich kann kein Russisch sprechen, aber ich kenne ein paar Brocken und ich weiß, ich kenne ein paar Wörter. Wenn irgendjemand an mir vorbeiläuft und auf Russisch spricht, kann ich identifizieren, der spricht Russisch. So, ich verstehe zwar nicht, was er sagt, aber ich weiß das quasi intuitiv, weil ich ungefähr die Wortlaute und die Wörter kenne, so ein paar davon. Genauso ist das im Lab. Wenn ich jetzt als Minnheimer durch das Imperiumslab renne und bei mir es läuft ein Mensch in Rot-Weiß an mir vorbei, Rot-Wies, dann weiß ich ganz genau, Reikland. Dann weiß ich automatisch, okay, der ist aus der Provinz. Mit der Provinz verstehe ich mich nicht ganz so gut, also weil es da diese Rivalität gibt und so weiter. Und das ist halt wirklich schon ein großer Mehrwert und wird halt wirklich, kommt halt so auf, wenn die Lore strikt durchgezogen wird. Weiterer Vorteil auch, finde ich persönlich, ist, dass, wie kann man das sagen, ich habe das Gefühl, dass der Einstieg einfacher ist. In so etwas rein, weil man kann quasi dadurch, dass diese ganzen Informationen zentral sind, das Verständnis irgendwie überall gleich ist, dann fällt es leichter quasi sich selbstsicher in so einer Welt zu bewegen, weil man sich quasi das Wissen schon ohne jeden Zweifel angeeignet hat.
Also ist typabhängig, ne? Also wenn du jetzt komplett neu in die Lore reinkommst, dann ist es natürlich nicht einfacher. Dann ist es vielleicht einfacher, einfach in so eine Fantasy-Lab-Welt mit einzusteigen
oder
so. Aber
gleichzeitig muss man sich keine Fragen stellen. So nach dem Motto, stell dir mal vor, ein Neuling kommt jetzt, machen ja die ganze Zeit Imperium, weil das ist das Beste, was wir kennen. Kommt jetzt neu ins Imperium rein, hat vorher vom Warhammer den ganzen Kram gelesen und so weiter und weiß ganz genau, dass wenn er da reinkommt, dass nur die Sachen gelten, die ihr quasi nachgelesen habt.
Das ist aber
so,
natürlich auch die Sache.
Rätsel raten muss, wenn er jetzt zum Beispiel auf einer völlig anderen Con jemanden, wenn da jetzt irgendjemand im Rot-Weiß an ihm vorbeiläuft, dann kann man nicht direkt sagen, das ist ein Reikländer, das kann auch ein Fantasy-Land, was auch Rot-Weiß benutzt, hier ein sein.
Die Sache ist, das ist quasi so die Idealvorstellung der perfekten Lore-Welt, wo alles nach Lore läuft, aber das ist natürlich nicht die Farben jetzt zu haben, aber die, sagen wir mal, ich glaube, dass die so ein Regiment erfüllt ja nicht immer 100%ig das Klischee seiner Provinz zum Beispiel.
Aber trotzdem ist es so, dass gewisse Sachen, wie zum Beispiel ein Lager, schon so ein kleiner Mikrokosmos ist, der in sich geschlossen ist.
Ja, aber der nicht unbedingt 100%ig nach der Lore läuft.
Nicht 100%ig, aber da kommen wir gleich
zu. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant finde, das habe ich immer festgestellt, weil ich früher mit eigentlich die ersten Rollenspielmomente mit DSA hatte. Schwarze Auge. So mit 11, 12 oder so hatte ich da angefangen und damit habe ich natürlich irgendwie auch eine gewisse Verbindung zu dieser Welt. Und als ich dann LARP angefangen habe und immer wieder mal Gruppen gefunden habe, die DSA spielen, ist das für mich halt immer auch so ein bisschen wirklich nach Hause kommen irgendwie. Das Gefühl, wenn man sich wirklich dann diese...
Genau, dieses intuitive Weltverständnis.
Ja.
Immer noch fast so. Selbst wenn du es nicht als Charakter weißt, sondern einfach nur als Spieler, als Lukas, wenn jetzt ein Dapart-Bullen an dir vorbeirennt, Grüße an Henrik, dann weißt du, das sind die Dapart-Bullen, die kommen aus da und da, haben den Bullen als
Bullen, genau,
und so weiter und so fort.
Es ist wirklich auch ein großer Mehrwert. Darum kann ich zum Beispiel auch verstehen, dass die Leute so gerne auf DSA-Cons gehen, weil du halt da auch ganz anderes Grundverständnis hast. Ja. Also ich finde Cons generell geil, wo es halt ein geschlossenes System gibt irgendwie.
Es hat wirklich die Vorteile. Allerdings hat es auch Nachteile. Ja. Zum Beispiel ein Nachteil finde ich persönlich, dass sehr oft, also Kreativität ist nicht unbedingt gehemmt, aber gesteuert. Diese gesteuerte Kreativität. So nach dem Motto, du kannst schon so ein bisschen dich selbst verwirklichen, aber du musst dich in bestimmten Grenzen musst bestimmte Grenzen einhalten. Und ich persönlich habe damit weniger Probleme, weil ich es auch gewohnt bin, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für viele Leute so ein bisschen einschränkend und ein bisschen hemmend wirkt. So.
Ich finde, das sind halt verschiedene LARPs. Du hast ja erstmal einen LARP, wo du halt wirklich strikt nach der Lore gehst. Ist halt natürlich was ganz anderes als zum Beispiel Endzeit, wo sich jede Gruppe sich komplett neu erfindet, was komplett Neues irgendwie auf die Beine stellt, meistens sehr, sehr kreativ sogar.
Ja.
Und da sind bei Fantasy-LARP-Gruppen, die aus der die neue Fantasy-Welten aufbauen, die sind meistens meiner Erfahrung nach jetzt nicht so super kreativ, weshalb ich da auch sagen muss, finde ich, dass im Fantasy-Bereich einfach wirklich so eine Lore eigentlich schon sehr viel Sinn hat, weil die Leute, die Autoren, die sich da Gedanken gemacht haben, sind meistens dann nochmal ein bisschen kreativer als unser eins, der sich dann irgendwie eine LARP-Welt ausdenkt, eine Fantasy-LARP-Welt.
Was willst du damit sagen? Ein weiterer Nachteil finde ich, der Einstieg ist ja quasi so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es vielleicht für einen Anfänger gut zu wissen, dass alles, was er dort begegnet, ist wie das, was er nachgelesen hat, so ein bisschen.
Mhm.
So nach dem Motto, er muss kein Rätselraten betreiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er die Vorbereitung im Endeffekt braucht und die Vorbereitung irgendwo so ein bisschen vorgegeben ist, also vorgeschrieben ist. So nach dem Motto, wenn du in das Imperiumslager kommst, dann musst du Bescheid wissen über die Grundprinzipien des Imperiums und wie das Imperium aufgebaut ist und dass es Karl Franz gibt, dass es Sigma gibt und so weiter und wer Karl Franz ist, wofür Sigma steht, weil ansonsten...
Aber das musst du theoretisch aber auch bei den anderen Laws eigentlich. Also
du hast mehr Flexibilität bei anderen Laws. Ich sag jetzt mal bei LARP-Laws zum Beispiel. Hast du ein bisschen mehr Flexibilität, weil LARP-Laws sehr oft aufgebaut sind nach dem Motto, die sind oft so designt mit dem Hintergedanken, dass sehr viele Leute mit dieser Lore interagieren werden, die nur einmal auf Con mit dieser Lore interagieren oder nie wirklich auf einem sehr tiefgreifenden Level. So. Ja. Wenn du zum Beispiel aufs Mythodea gehst, und du siehst das untote Fleisch da, dann musst du nicht wissen, welche Namen jetzt die verschiedenen Lairds haben, sondern du musst einfach nur wissen, das sind die Bösen.
Aber das ist was anderes, ja, ein Unterschied, ob du selber die Lore spielst. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person spiele aus dem Conquest-Universum, bin ich mir ziemlich sicher, dass es da einen Leitfaden gibt, den sich die Leute durchlesen und wissen, was sind die Fraktionen, was gibt es so, wie stehen die zueinander. Und ganz ehrlich, der Leitfaden, den wir jetzt im Imperium-Saga haben, beispielsweise, Der ist jetzt auch nicht so super duper lang. Also ich glaube nicht, dass der, wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich der Leitfaden vom Conquest zumindest so ein Alter oder so, dass der schon ein bisschen ausführlicher sogar noch
wobei
ist.
Wobei, da kommst du zum Beispiel wieder in die Problematik, das ist ja gerade bei dem Imperiumslager so, wenn du in das Imperiumslager kommst, musst du Bescheid wissen, weil warum bist du sonst in einer militärischen Expedition in ein Land, wo im Endeffekt nur Soldaten drin sitzen? Wenn du da jetzt hinkommst, und bist zwar irgendein Soldat, aber hast keine Ahnung von Hand und Fuß, dann fragen die Leute dich, warum bist du hier? Wie bist du hier hingekommen? So, weil wir sind ja da aus einem Grund.
Also ich sehe das nicht so ganz also als Nachteil, weil ich sehe irgendwie, wenn du eine Lore hast, dann muss sie halt gelernt werden oder tust es halt nicht, dann ist das halt so, ja, aber
gesagt,
das ist völlig egal, ob das LARP ist oder ob da keine LARP-Lore ist.
Also ich
mach keinen Unterschied eigentlich.
Doch, finde ich schon. Doch, finde ich schon, weil die Sache ist, unser Anspruch ist nicht allgemein gemeingültig. Und ich kenne sehr viele Leute, oder ich habe auch schon sehr, sehr viele Leute gesehen, die es kacke finden, quasi bevor sie irgendwo reinkommen, erst einmal einen Leitfaden lesen zu müssen. Es gibt so viele Leute.
Ja, es gibt 3000 verschiedene LARP-Gruppen, also das ist halt was.
Okay,
aber lass uns halt nicht drauf an.
Ich identifiziere das einfach einmal als ein.
Okay, mach das. Wenn du das möchtest, dann kannst du das machen.
Genau. Der Umgang mit der Lore im LARP ist immer so ein bisschen problematisch, weil wenn wir jetzt von Nicht-Lab-Lore sprechen, weil die Sache ist, sehr viele Nicht-Lab-Lores entwickeln sich weiter. Und sehr oft kommt man dann in das Problem, nimmt man diese Änderungen mit auf, ignoriert man das und benutzt quasi nur einen Ausschnitt der Lore von einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist zum Beispiel etwas, was bei uns auch im Warhammer ein Thema war, weil wir haben eine aktive Zeitrechnung. Ja. Und währenddessen läuft halt offiziell, also in der Canon, die Zeitrechnung weiter und es passieren riesige Sachen.
Ja.
Und da muss man sich dann halt wirklich jedes Mal die Frage stellen, okay, benutze ich jetzt die Lore von dort oder von dort? Genauso werden sich wahrscheinlich auch die Witcher-Laper fragen, okay, benutzen wir jetzt die Lore aus den Büchern, die Lore aus dem Videospiel, die Lore aus einem Pen und Paper, was es wahrscheinlich gibt, die Lore aus, hast du nicht gesehen,
ganz konkret jetzt wirklich jetzt zum Beispiel im Warhammer, um das als veranschaulichen, wir bespielen halt eine Zeit, in der quasi das Imperium so ganz normal
die
noch herrscht, wie man es halt kennt.
Ja.
Und da gibt es halt einen Zeitpunkt, der ist halt sehr düster und da gehen sehr viele Städte, die halt so bespielt werden, wo auch ganz viele Charaktere herkommen, die bespielt werden, die existieren in der Form dann nicht mehr so.
Theoretisch müssten wir als Imperiumslager quasi langsam anfangen, in The Age of Sigma überzugehen, weil das jetzt quasi Canon ist mal momentan.
Ja, geh mal nicht davon aus, dass die Leute sich mit Warhammer auskennen, deswegen versuche ich es einfach mal vage zu halten.
Ja, also es ist ein großes umwälzendes Ereignis gewesen, jetzt sind wir in einer völlig neuen Zeitrechnung.
Ja.
In der normalen Canon, in der ganz normalen Canon-Lore vom Brettspiel, vom Pen and Paper, vom
Tabletop
und auch von den PC-Spielen. Und ja, das ist auch eine Frage, die man sich auseinandersetzen muss. Wo zieht man da den Strich quasi?
Ja, so. Genau. Also das ist nämlich genau die Geschichte. Man kann halt sagen, ja, wir wollen strikt nach der Lore gehen. Dann ist aber die Frage, was ist denn jetzt genau die Lore? Du brauchst ja dann wirklich eigentlich einen Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, was passiert? Also du kannst ja sagen, okay, wir haben diesen Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, das ist der Zeitpunkt, wo wir die Lore haben. Das Problem ist nur, wenn du dann dieses Konzept über 10, 15 Jahre lang bespielst und in der Welt den Zeitpunkt ausgewählt hast, dann verändert sich natürlich auch die Welt. Das heißt, du kannst eigentlich dann streng genommen gar nicht mehr nach der Lore gehen, sondern erschaffst mehr oder weniger eine neue, weil halt dieser Zeitpunkt, also selbst das Einfrieren der Zeit, dass quasi eigentlich im Hintergrund gar nichts passiert, verändert die Lore ja auch irgendwie auf einer gewissen Weise halt. Ne?
Und lustigerweise, das war eigentlich schon immer ein Thema und du hast ja schon über DSA gesprochen. Ich fand eine Sache sehr interessant und zwar hat vor Jahren, also das ist schon viele Jahre her, Ulysses, der Rechtehalter von DSA, versucht quasi dieses Konzept, dieses flexible Weiterbespielen der Lore in das Konzept von DSA mit einzuführen, indem die Living Aventurien, hieß das, glaube ich, geschaffen haben. Das war der Versuch, Dinge, die auf DSA-LARP-Cons bespielt und erreicht wurden, quasi offiziell kennen in der allgemeingültigen Lore von DSA zu machen.
Das ist eine coole Idee.
Die Idee damals fand ich extrem lustig, auch extrem interessant, das mal umzusetzen. Ich weiß leider nicht, wie erfolgreich das war und ob es überhaupt funktioniert hat. Die DSA-Spieler unter euch können uns da ja mal gerne schreiben. Ich fand das, die Idee sehr interessant. Soweit ich weiß, haben sie es jetzt mittlerweile schon eingestampft nach kurzer Zeit. Ja. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das super schwer ist, quasi nachzuhalten. Und dennoch, wie gesagt, zeigt das ja, dass das ein durchaus interessantes Thema ist, wenn man eine Nicht-Lab-Lore spielt, ab welchem Punkt man Schluss macht und ab welchem Punkt man quasi eine eigene Lore schreibt.
Weil ja, ich meine, die haben versucht anscheinend den Spagat zu schaffen, quasi daraus auch mehr oder weniger eine Lab-Lore zu machen. Da gibt es ja auch die aventurischen Boten, da haben sie ja immer die Welt oder entwickeln sie die Welt ja immer weiter.
Genau.
Und grundsätzlich finde ich das mega genial. Das zeigt halt auch, dass Ulysses da halt viel näher an den Lab-Spielern oder an ihrer Spielerschaft dran ist. Natürlich Warhammer zum Beispiel, genauso wie Witcher.
Ja,
das sind jetzt keine Lore.
Bei Warhammer waren die Leute immer sehr, sehr, haben die Leute doch immer wieder versucht, nicht so viel Aufmerksamkeit gegenüber Games Workshop zu.
Ja, ich glaube, da ist auch nicht so die Interesse ist von Games Workshop so unheimlich irgendwie da LARPer irgendwie mit in die Lore mit einzubeziehen.
Das kommt, glaube ich, eher davon, dass ganz früher Games Workshop sehr, sehr gerne Leute, die irgendwas mit Warhammer gemacht haben, sehr gerne verklagt hat, sagen wir mal so.
Das ist mittlerweile, okay,
das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, wenn ich es richtig gelesen habe, aber früher gab es wirklich Probleme mit oder Bedenken, dass man auch als LARP-Veranstaltung, wenn man was mit Warhammer macht, durchaus einen unschönen Brief von Games Workshop bekommen könnte.
Wobei halt zum Beispiel auch DSA, muss man sagen, ist halt ein Rollenspiel-Setting. Es ist einfach wirklich schon für Pen Paper gemacht und LARP ist halt nicht mehr so weit weg.
Ja, irgendwie. Vor allem, weil es ja auch noch ein relativ low-fendriges System ist, wo man...
Ja, da kann man relativ das kann man gut darstellen.
Adaptieren kann. Genau.
Ja, denke ich auch. Ja. Ein bisschen besser, ja.
Ja. Und jetzt mal die Frage, wie kann man da einen Brückenschlag machen? Wie kann man quasi es schaffen, eine Nicht-Lab-Lore, die auch mit Aspekten daherkommt, die ein bisschen exklusiver sind, offen zu machen für Spieler? Weil es ist ja so, dass beim Lab immer schön das Credo herrscht, spiel, was du willst. Und wenn man dann etwas spielen möchte, was per Lore XY nicht funktioniert, gibt es Leute, die sagen, aber. Da ist jetzt die Frage, gibt es eine Möglichkeit, einen Brückenschlag zu finden?
Also ich finde, der wurde eigentlich mehr oder weniger schon angesprochen, weil du hast halt, wie gesagt, musst du immer einen Zeitpunkt nehmen, der aus der Welt, wo du die Lore hernimmst. Das heißt, du kannst ja sagen, bis zu diesem Zeitpunkt ist die Lore genauso passiert und entwickelt das aber von diesem Zeitpunkt halt weiter. Das heißt, sagen wir mal, Witcher-Universum zum Beispiel. Wer sagt denn, dass in einer Fantasy-Welt, in der alles Mögliche an Monstern rumläuft, es nicht möglich ist, irgendwann mal in der Zukunft, dass dann zum Beispiel ein weiblicher Witcher entsteht, dass es möglich ist? Das ist halt genauso wie die Sache ist, also was ich meine ist, dass du dass du halt immer eigentlich eine Lore nimmst und das ist eigentlich immer so. Du nimmst einen Zeitpunkt, dann geht es quasi in die Lab-Welt hinein. Übrigens haben Warhammer imperiale Soldaten auch keine Herr-der-Ringe-Elfen getroffen in der Lore. Also offensichtlich gibt es da einen Zeitpunkt, wo generell halt die Lore gebrochen wird, weil halt die Charaktere in der Welt reingepackt werden. Die
Frage ist, machst du das alles wirklich flexibel? Also sagst du wirklich, ab einem gewissen Zeitpunkt ist im Endeffekt alles erlaubt? Solange man es irgendwie erklären kann? Oder definierst du da immer noch irgendeine Art von Grundprinzip oder von Grundprinzipien, die nicht geändert werden können? So ein typisches Beispiel, wir gehen immer wieder auf Warhammer zurück, aber wie gesagt, das ist das Beste, was wir können. So, wir haben gesagt, ab dem und dem Zeitpunkt endet die Canon Lore und da machen wir dann eigenen Kram. Können dann auf einmal Leute sagen so, wir führen einen neuen Gott ein. So, Sigma ist uns zu blöd, wir nehmen einen Gott, der heißt Zedalba, keine Ahnung.
Also ich glaube, das war früher, war das tatsächlich sogar noch, war das sogar mehr gang und gäbe, aber nicht in der Form, dass du sagst, du führst ja nicht den neuen Gott ein in der alten Welt, also nicht in der Lore-Welt, sondern die Charaktere, die halt aus dieser Welt kommen, und das passiert, glaube ich, viel häufiger, als man glaubt, du hast einen Charakter, der kommt aus dieser Welt, geht dann in die Lab-Welt rein und entwickelt sich dort dann mit diesen Gegebenheiten halt weiter.
Die Frage ist, selbst wenn du das machst mit, nach dem Motto, wir geben der Lore genug Flexibilität, um sich im Lab weiterzuentwickeln, ja, ab Zeitpunkt X, würdest du trotzdem immer noch Prinzipien beibehalten, die nicht zu ändern sind? Die selbst, wenn sich was im Lab weiterentwickelt, die absolut nicht, die unumstößlich sind.
Ich würde sagen, das kommt immer darauf an, was du halt bespielst. Also es gibt halt Gruppen oder es gibt halt Konzepte, die halt nicht, bei denen es nicht so wichtig ist, dass man die Lore einhält.
Ja.
Nehmen wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, welche Piratengruppen. Es gibt mit Sicherheit, es gab zum Beispiel damals auch irgendwie, ich glaube, früher war das halt auch ein bisschen mehr gang und gäbe, zum Beispiel, ich glaube, die Schattenstürmer. Das ist so eine uralte, wie so uralt Laber, wirklich.
Wo also vielleicht noch Musik.
Ein, zwei Überlebende noch kennen.
Ja.
Die halt auch zum Beispiel aus dem Warhammer-Universum irgendwie grob kamen, das aber dann halt auch sehr angepasst haben später auf die Lab-Welt, wie ich das mitbekommen habe. Und das ist natürlich eine Sache, also es ist natürlich immer auch Geschmackssache, wie man das gerne hätte. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jetzt so einen Imperium-Saga hast, da geht es natürlich darum, wir sind das Imperium, das heißt, du versuchst dich halt sehr, sehr nah an dieser Lore zu halten.
Ja.
Aber letztendlich musst du die ganze Zeit Kompromisse machen, weil ansonsten kannst du halt so ein Konzept nur auf einem Warhammer, auf einer Warhammer-Con spielen, wie zum Beispiel. Genau. Die DSA-Laper, die machen ja auch wirklich sehr, sehr viele reine DSA-Cons.
Ja, wobei, die sind dann aber auch irgendwie, wie bei den Dapart-Bullen, die sind ja auch woanders.
Aber die haben zum Beispiel auch ihre eigenen Cons.
Ja.
Natürlich auch, wie es eigene Warhammer-Cons gibt. Aber du hast natürlich viele, ich weiß nicht, das Problem ist jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt gar nicht mal so ein Thema auf, wo man so krass drüber diskutieren muss, dass jemand zum Beispiel ausgegrenzt worden ist. Deswegen ist es für mich gerade schwierig, da so ein Beispiel zu finden, wo es
ja, doch,
in dem Fall.
Also es gibt schon Fälle, aber die sind spezieller und die würde jetzt niemand so richtig verstehen. Die Sache, wo ich hin wollte mit dieser Frage ist, wenn du hingehst und sagst, es gibt bestimmte Prinzipien in der Lore, die sind unumstößlich, selbst wenn wir anfangen, Dinge im Lab zu ändern, wenn sie sich weiterentwickeln, stellt sich automatisch die große Frage, wer entscheidet das, welche Prinzipien das sind? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Witcher-Laper zurückkommen, was ist, wenn auf einmal jemand ankommt und sagt, das Prinzip, dass nur Männer Witcher werden können aufgrund der Lore, ist für mich aber ein wichtiger Grundpfeiler der Lore, die nicht unstößlich ist, selbst wenn es Änderungen zur Lore gibt, das ist kein Problem. Wie legitim ist das gegenüber dem anderen Witcher-Spieler, der sagt, für mich ist allerdings wichtig, für mich ist ein unumstößliches Prinzip, dass wir immer in dem und dem Land spielen?
Also grundsätzlich, meiner Meinung nach, entscheidet jeder Spieler für sich selber oder jede Gruppe für sich selber, was okay ist. Weil, ganz ehrlich, es kann sicherlich Leute geben, die spielen in Imperialen 20 Jahre später. Das ist halt dann deren Lore. Ey, gut, was soll ich denen das verbieten? Das geht natürlich nicht. Du hast natürlich den Drang, oder es ist natürlich positiv, wenn sich die Community aus den Leuten, die halt dasselbe Setting bespielen, dann halbwegs darauf einigt, was okay ist oder nicht. Aber ich glaube, es gibt in keinem Setting irgendwie den König, der sagt, so, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn du einen weiblichen Witcher spielen willst und das machst, dann wird da niemand, kommt da nicht die Lab-Polizei vorbei und sagt, du bist festgenommen, zieh dich wieder um und spiel jetzt eine Bäuerin oder
zu
sowas.
Zu dem Punkt wird es nicht kommen, wobei ich ehrlich gesagt, das ist die Sache, ich habe jetzt nicht hundertprozentig verfolgt, wie die Diskussion am Ende ausgegangen ist. Es gab sogar, glaube ich, eine Umfrage, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie würdest du mit weiblichen Witchern umgehen? So das in der Richtung. Aber ich wüsste gar nicht mal, ob es wirklich Leute gäbe, die dann quasi Probleme machen würden. Ich kann mir nur so etwas vorstellen nach dem Motto, pure Witcher Labs könnten vielleicht eine Voraussetzung oder Character Casting, wie das ja manche Cons machen, einführen, wo gesagt wird, schick uns deinen Charakter, wir sagen, ob das in Ordnung ist, und würde dann eine, das ist ein rein hypothetischer Fall, würde dann eine weibliche Witcherin ihren Charakter einreichen, würde sie abgelehnt mit der Erklärung, sorry, aber wir spielen hier nach Lore und nach Lore können Frauen keine Witcher werden.
Ja, ist ein interessantes Gedankenbeispiel. Einerseits denke ich mir, ja, es ist schon ein bisschen arschlochmäßig, da überhaupt gar nicht das nicht zuzulassen. Andererseits, ich denke mir halt gerade bei solchen Themen, wie zum Beispiel den weiblichen Witchern, das ist ja auch nicht so, dass du jetzt sagen musst, von vorher gab es keine weiblichen Witcher, jetzt gibt es welche. Vielleicht kann man das quasi auch in der Community erspielen, dass es möglich ist und dann halt dann wirklich eine, also schon eine eigene Witcher-Lore entwickeln, aber eine eigene Lab-Witcher-Lore, in der es dann irgendwann dann möglich ist und dann sich halt die Community vielleicht in einem Quest oder was auch immer sich dazu hin entwickelt.
Ja, da kommen
zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
Ne? Da kommen wir nämlich zu einem Teil, wo ich persönlich glaube, wo der Brückenschlag möglich ist. Und zwar, das kennen wir ja selber auch, weil selbst mit dem relativ strikten Spiel, was wir im Warhammer-Lager haben oder im Warhammer-Lab haben, gibt es ultra viele Sachen, die dort etabliert sind, die nicht Teil der offiziellen Lore sind. Die ganzen Sachen funktionieren allerdings, weil sie quasi authentisch oder man könnte sagen, organisch in die Lore, eingearbeitet wurde und auf
was Dinge zum Beispiel Fuß,
die nicht die funktionieren. Zum Beispiel, wir bespielen ein Strafgefangenenregiment eines Stadtstaats im Imperiumslager und das gibt es per Lore einfach nicht.
Ja gut,
und
weil wenn die auch nicht ausgearbeitet genug
ist. Nee, aber die Sache ist, es gibt es per Lore nicht. Das gibt es per Lore nicht und ich wette hundertprozentig, ich kenne die Warhammer-Lore selber nicht so dermaßen detailliert. Ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass irgendein richtiger Lore-Nerd sagen kann, oh, es kann auch überhaupt keine Strafregimenter im Warhammer-Universum geben, aufgrund von Erlass, hast du nicht gesehen, von Kaiser so und so.
Yeah.
Die Sache ist die, das wurde eingebaut auf eine organische Art und Weise nach dem Motto, ein Stadtstaat wird hundertprozentig Probleme mit Kriminalität haben. Ein Stadtstaat wird wahrscheinlich keine riesen Gefängnisse haben. Dementsprechend werden sie eine Lösung gefunden haben, wie man Gefangene auslagert. Kämpfende Gefangene sind super, weil mit denen kann man machen, was man will. Und das passt so ein bisschen ins Grimdark. Sprich, dieses ganze Konzept funktioniert sehr organisch, weil es halt auf gewisse Aspekte eingeht, die in der Warhammer-Welt halt gang und gäbe sind. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf den Witcher übertragen würde, man könnte durchaus überlegen, vielleicht hat irgendein komischer Alchemist angefangen, mit dieser komischen Tinktur rum zu experimentieren, die Witcher nehmen. Vielleicht hat er irgendwelche kranken Experimente gemacht und hat dabei durch Zufall herausgefunden, dass er eine Tinktur gefunden hat, die auch bei Frauen diese Mutationen hervorrufen. Und dann irgendwelche Experimente an Frauen gemacht. Das könnte man dann auch in so einen richtigen Grimdark-Kram mit einbauen, wo die Spieler drauf hinkommen. Und dementsprechend könnte man mit, basierend auf Prinzipien der Spielwelt, der Witcher-Spielwelt, vielleicht diesen Teil der Lore so umändern, ohne dass es sich wie ein, ja, es ist jetzt einfach so, sich anfühlt.
Die Sache ist, glaube ich, gerade jetzt in dem Fall müsste es eigentlich, ist es halt wichtig oder wäre es mir wichtig, dass der Person, die das spielt, auch darstellt, jetzt zum Beispiel wirklich beim weiblichen Witcher, dass es halt ungewöhnlich ist. Sie weiß ja selber, dass es ungewöhnlich ist.
Das könnte auch interessant sein.
Das ist nämlich eine Sache, weil ich glaube mal ganz ehrlich, dass so fucking viele Verstöße gegen irgendwelche Lore-Geschichten irgendwie vorkommen, wo jeder komplett drauf scheißt. Dann gibt es aber dann irgendwie dieses Thema, hier geht es um, das ist jetzt eine weibliche Person, das will ich nicht, bla bla bla. Und dann wird dieser eine Punkt dann so total hochgespielt und ganz viele andere Punkte sind dann halt scheißegal. Und das finde ich halt dann so ein bisschen, wir spielen halt LARP, du spielst als Witcher oder du spielst mit verschiedensten Welten zusammen, was überhaupt gar keinen Sinn macht, wo sich jeder eigentlich denken muss, okay, warum gibt es jetzt in meiner Welt Orks? Eigentlich gibt es sie hier nicht. Und ist halt so ein bisschen, das ist halt, man spielt halt auch wenn du jetzt irgendwie so einen historischen Hintergrund hast, Ey, mal ganz ehrlich, ne? Okay, es darf keine weiblichen Ritter geben, aber ich kämpfe jetzt gegen Orks und Elfen. Okay, die ja. gab es anscheinend, also das ist halt, ich man glaube, muss sich halt so ein bisschen auch wieder erden und sagen, letztendlich glaube, ist es halt LARP, ist halt immer so ein Wirrwarr an Geschichten und ich glaube, da darf auch
ehrlich
mehr.
Ich gesagt, das Hauptproblem, der Krux der Problem ist im Endeffekt, wenn es um einen Aspekt geht, der exklusiv ist. Also wenn es um einen Aspekt geht, wo gesagt wird, X kann nicht sein, Y, weil dann gibt es im LARP öfters Probleme. Einfach weil LARP halt sehr inklusiv sein möchte. Die Spielprinzipien von LARP möchten sehr inklusiv sein. Und wenn wir jetzt, sei es jetzt die weiblichen Witcher, sei es jetzt Frauen in Rüstung oder sei es selbst, dass People of Color Sachen spielen, wo dann Leute anfangen so, ja, das hat es früher aber nicht gegeben, hier, es gab nie schwarze Ritter und so etwas in der Richtung, dann gibt es Probleme. Dann fangen die großen Diskussionen an, einfach weil es Leute gibt, die sich sehr, sehr auf solche Sachen versteifen, aus den seltsamsten Gründen. Und es gibt halt auch zu Recht Leute, und ich glaube, dass das halt auch ein Aspekt ist, den man oft übersieht, die halt zu Recht, diese exklusiven Sachen anprangern, weil die manchmal auch so ein bisschen sus sind. So nach dem Motto, Frauen dürfen nicht Witcher sein, weil dürfen einfach nicht. Überleben es nicht. Punkt. Das ist eine Diskussion, die es schon sehr lange gab. Das ist dasselbe wie bei den Space Marines im Warhammer 40k, die ja. auch nicht Frauen sein können, weil das Prozedere überleben sie nicht. Leute fangen dann immer an, so ein bisschen zu sagen, brauchen wir so etwas eigentlich in unserem Hobby? Brauchen wir so exklusives Denken in unserem Hobby, das sich gegen eine bestimmte Volksrichtung, Geschlecht und so weiter...
Also ich weiß ja, also erstens soll sich jeder einfach mal Gedanken machen, was er überhaupt für ein Hobby betreibt.
Ja.
Und LARP ist halt schon sehr kreativ und du kannst toll vielleicht deine Helden nachspielen und bla bla bla. Aber letztendlich, ja. du verkleidest dich und klopfst dich mit Gummischwertern im Wald. Im Grunde ist es so. Und jeder spielt dann das, was er am coolsten findet. Wir finden halt die Warhammer-Welt voll geil. Okay, spielen wir das. Die anderen spielen halt Hobbits, finden Hobbits von Herr der Ringe voll geil. Dann läuft halt der Nächste dann halt barfuß irgendwie durch die Gegend und verkloppt dann Leute mit dem Gummifisch oder so. Das ist halt, jeder spielt, was er halt gerne möchte. Und die Sache ist, das funktioniert halt auch nur, indem wir erstmal akzeptieren, dass wir auch mit anderen Settings zusammenspielen. Also ja. meistens. Und dass wir halt auch nicht 1:1 das darstellen können, was in diesen Büchern drin steht. Und meiner Meinung nach ist es natürlich geil, wenn man sich daran orientiert, auch stark orientiert, damit man die Sachen wiederkennt, damit man das, was wir am Anfang meinten, also genau. dieses schöne, wohlige Gefühl,
diese
nach
Vorteile
Hause zu kommen.
Bringen ja auch sehr viel an Spielqualität mit sich.
Aber das weiterzuentwickeln und daraus was Neues zu packen, dann den weiblichen Witcher zu spielen, zu sagen, ja krass, ich habe das überlebt, wow, und dann kommen die anderen und denken, eine weibliche Witcherin, wie kann das sein? Ja, irgendwie bla bla bla, was da passiert ist. Das ist doch genauso okay, weil es ehrt ja das Original, es ehrt ja die Lore an sich, aber die Lore wird weiterentwickelt, ohne die jetzt mit Füßen zu treten, meiner Meinung nach.
Das ist halt auch, glaube ich, einer der Ansätze, die verfolgt werden sollte, wenn man schon irgendwelche Aspekte einer Lore ändern möchte, sei es aus Gründen der Inklusivität, sei es aus Gründen, weil der Anteil vielleicht, weil diese Ansätze sehr problematisch sind, oder sind es einfach aus Gründen, weil man gerne Bock hat, das zu spielen, dann sollte man das machen, indem man das, wie ich das schon gesagt habe, organisch einfügt. So, es ist viel besser, wenn man sich irgendeinen coolen Spielansatz, irgendeinen coolen Denkansatz sich dabei zurechtlegt, der sich in die Welt einfügt, als wenn man jetzt einfach platt sagt, ist jetzt so. Weil das ist, finde ich, wieder eine Herangehensweise, die blöd ist. Wenn jetzt zum Beispiel einfach jemand hingegangen ist und sagt, ja, Witcher dürfen jetzt auch weiblich sein, weil ich habe das jetzt so gesagt. Wenn es eine coole Erklärung gibt, die in die Welt passt, dann kann man von mir aus, jeder einzelne Mensch irgendwie ein Witcher werden. Das ist vollkommen egal.
Wenn generell sollten meiner Meinung nach nicht so viele Witcher überhaupt gespielt werden. Ja. Also wir diskutieren jetzt darüber, ja, wie jeder zweite jetzt wird. Also
sagen wir mal,
auch das ist vielleicht, generell sollte man sich vielleicht überlegen, ob man überhaupt so eine krasse Sonderrolle überhaupt spielen möchte. Und
ja,
nicht,
ja,
ne? Aber ja, okay.
Ja,
aber,
wie gesagt, das persönlich finde ich halt auch super cool, einfach weil es auch genau das widerspiegelt, was das LARP ja auch so cool macht. LARP ist cool, weil Leute machen sich kreativ, aber auch gleichzeitig sehr, sehr vielschichtig Gedanken, wie sie Sachen cool darstellen können und warum. Das finde ich eigentlich das Coolste. Ne? Man sollte sich niemals nur das Wie fragen, sondern auch das Warum. So, zumindest sollte man es im Hinterkopf haben. Und wenn man das unterstützt, wenn man da gegenüber offen ist, dann kann eigentlich nur was Gutes daraus werden. So, ich habe absolut kein Problem damit, wenn jetzt eine weibliche Witcherin da rumläuft. Je nachdem, was ich spiele, ist das für mich sowieso ein Mutant und dementsprechend.
Götterschwanz.
Genau, dementsprechend vollkommen egal. Nee, aber ganz ehrlich, wenn das irgendwie greiflich eingefügt wird, dann mag ich diesen Mehrwert, der auch dadurch kommt. Mhm. Weil sehr viele Leute haben auch coole Ideen, wie und warum sie Sachen einfügen in die Welt. Und wir merken das ja auch ständig, weil wir auch teilweise mit wirklich sehr vielen coolen Leuten zusammenspielen. Und ab und zu kommen die einfach auf Ideen in der Welt, wo ich sagen will, ja, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das und ab und zu gibt es so Sachen, wo ich mich frage, so, warum denkt da nicht der offizielle Franchise-Nehmer dran, sich vielleicht mal ein paar coole Ideen zu finden, so ein bisschen wie Ulysses das halt auch gemacht hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Wer Games Workshop offen gäbe es hundertprozentig die ein oder anderen Ideen, die Leute in unserem Dunstkreis oder auch generell in der Warhammer-Szene sich überlegt haben, die würden sich richtig gut in der Lore machen.
Ja,
ohne Probleme.
Die Sache ist, ich glaube, wenn du dich auch die ganze Zeit nur an die Lore hältst, wird es sehr unkreativ und sehr langweilig nach einer Zeit, weil
kommt
sich halt
die Lore.
Da kommt man natürlich auch wieder an die, genau, kommt auf die Lore an. Zum Beispiel DSA würde, wenn die Leute sich jetzt zum Beispiel an den aventurischen Boten halten, dann entwickelt sich das Ganze natürlich weiter.
Genau.
Bei vielen anderen Sachen, wenn du halt wirklich quasi immer diesen Zeitausschnitt hast, dann passiert da ja nichts. Das heißt, also dann passiert ja im Hintergrund.
Es gibt nie was Offizielles. Weil
nicht deswegen, so eine lebendige Welt dann halt.
Ja, deswegen fand ich halt auch die Idee von Ulysses so genial. Weil stell dir einfach mal vor, du hast irgendwas auf der LARPCon gemacht. Irgendwas, ist ja egal was. Und du schlägst irgendwann einen Regionalband von DSA auf. Und da wird darauf referiert.
Ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Das ist natürlich nochmal super krass.
Ja,
ne?
das ist extrem cool. Ja. So. Ja, also wie gesagt, ich bin durchaus der Meinung, dass Lore wichtig ist. Das ist halt auch wichtig. Lore sollte wichtig sein, Lore sollte gewürdigt werden. Allerdings sollte Lore kein absolut starres Korsett sein, aus dem man nicht irgendwie was noch mehr machen darf. So. Hey Freunde, schön, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Falls euch gefällt, was wir hier so machen und worüber wir hier so reden und ihr wollt uns ein klein bisschen unterstützen, dann könnt ihr das auf Patreon machen. Dafür geht ihr einfach in den Link in der Beschreibung. Dort findet ihr die Patreon-Seite vom Penno Podcast, der uns unterstützt. Und dort könnt ihr dann nach Lust und Laune uns unter die Arme greifen. Leute, die uns unterstützen, bekommen Zugang zum sogenannten Patreon-Cut. Das sind so kleine 20 bis 30 Minuten Folgen, die wir aufnehmen, wo wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aus dem Nähkästchen plaudern und so ein bisschen darüber reden, was wir gerade machen, welche Serien wir gerade gut finden, welche Spiele wir spielen, aber auch Sachen, die uns im Lab so ein bisschen beschäftigen, die jetzt nicht direkt Platz in einer extra Folge finden. An dieser Stelle machen wir dann natürlich auch immer einen Shoutout an unsere bestehenden Unterstützer, welche da sind. Victor S. Sergeant Awesome, Markus Alexander R. Der Wolf, David Z. Flix, der Drachentöter, Thomas T. Marco Z. und der Björn. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, hoffentlich bleibt ihr gesund und ich gebe jetzt auf jeden Fall zurück in die laufende Folge und zum Ende dieser Episode. Macht's gut. Ja, ich weiß nicht, wie die Diskussion bei den Witchern ausgegangen ist. Ihr seid natürlich herzlichst eingeladen, uns so ein bisschen da einzuweihen, wie da jetzt letztendlich so die Sache rausgekommen ist. Vielleicht gibt es ja da draußen auch die ein oder andere weibliche Witcherin, die uns gerne mal erzählen möchte, wie sie mit diesen Sachen umgegangen ist, weil die Sache ist, wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit immer aus der Außenperspektive auf diese ganzen Sachen. Mhm. Es wäre mal sehr interessant, in diesem Fall zu hören, wie so der Blick von den Leuten ist, die an sich, die quasi so ein bisschen nicht offiziell Teil der Lore sind. Weil das wäre mal interessant zu wissen. Ich würde auch sehr gerne wissen, was aus dieser Umfrage von der Frauen in Rüstung
Stimmt auch noch. Interessante Geschichte.
Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, abschließend kann man sagen, Lore ist schon wichtig, aber sollte nicht ein absolutes starres Konzept sein.
Ja, nimmt sich einfach das Beste aus beiden Welten. Man nimmt das Beste aus der Lore und entwickelt sie in die große, man lässt sie, die Lore einfach so ein bisschen natürlich auch einfach mit der Lab-Welt so ein bisschen weiterentwickeln, würde ich sagen.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ansatz ganz am Ende. Freunde, schön, dass ihr hier bei der nächsten Episode seid. Wie gesagt, wir versuchen weiterhin an mehr Inhalten zu arbeiten. Wir haben jetzt die Clips wieder. Bullshit-Bingo ist immer noch am Laufen. Wir haben jetzt nur die Folge, ich weiß nicht, ob die Folge vor dem Bullshit-Bingo, was wir aufnehmen werden.
Oh, ey, das Bullshit-Bingo wird, vielleicht habt ihr das schon gesehen.
Halt es nicht zu sehr, am Ende hast du so ein bisschen zu sehr dahinterher gehalten.
Okay, Mist.
Ja, aber wie gesagt.
Das ist scheiße, es wird nicht gut.
Ja, also wie gesagt, wir werden weiter an wunderbaren Inhalten arbeiten und hoffen, dass wir bald auch wieder mal von vor Ort irgendwelche lustigen Lab-Inhalte euch bringen können. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, ihr könnt uns abonnieren, ein Like hinterlassen,
selbstverständlich.
Smash that Subscribe-Button und wir sehen uns dann bald wieder hier an dieser Stelle oder hört uns auch bald wieder. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Macht's gut, Freunde, und guckt euch hier die Videos an. Da.
Oder hier. Tschau. Ciao.